Es geht um Worte. Das habt ihr schon mitbekommen, auch aus diesem Text. Wir sind mittendrin in unserer Serie Glaube am Montag, Glauben im Alltag. Ganz konkret haben wir uns vorgenommen, ein paar Wochen zu beschäftigen mit dem Thema, wie kann mein Glaube auch ganz praktisch in der Familie Realität werden. Nicht nur am Sonntag, wenn wir nebeneinander hier im Gottesdienst sitzen, sondern an jedem Tag. Da haben wir ein paar Teilaspekte angeguckt und heute geht's um Worte. Vielleicht muss man da mal ein paar Gedanken vorausschicken über die Tatsache, dass wir Christen, wenn wir über Worte reden, das oft ganz schnell abtun. Wir haben viel gehört darüber, dass es gilt, Täter des Wortes zu sein. Dass es oft nicht ausreicht, Worte allein zu sagen, sondern dass dem Taten folgen müssen, damit die Menschen uns auch so wahrnehmen. Dass es nicht reicht, mit seinen Lippen etwas zu bekennen, sondern dass es sich in der Praxis zeigen muss. Das sind alles gute und richtige Dinge, aber vielleicht kommt da viel zu schnell dann der Gedanke auf, dass Worte allein eigentlich gar nicht viel Bedeutung haben. Das sind ja nur Worte. Interessant, wenn man in die Bibel reinschaut, dann hat dieses Thema für Gott eine sehr große Bedeutung. Das fängt von Anfang an. Wenn ihr einmal ganz vorne aufschlagt, dann habt ihr zwei Verse darüber, dass es am Anfang Gott Himmel und Erde schuf und die Erde war wüst und leer. Und im dritten Vers fängt es an, und Gott sprach. Und dann passieren Dinge. Gott drückt auf irgendeinen Knopf oder Gott tat irgendwas Konkretes, sondern Gott schafft mit Worten. Von Anfang an zeigt, welche Kraft da drin steckt, wenn Gott spricht. Und wenn wir dann großen Sprung weitermachen ins Neue Testament und Gott hat viel, viel, viel geredet immer in der Zwischenzeit, schlagen wir das Johannesevangelium auf und sehen die Weihnachtsgeschichte nach Johannes ein bisschen ganz anders als so die anderen Evangelisten das schreiben. Da heißt dann, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und Johannes hat uns ein paar Verse vorher im ersten Vers dann und den folgenden Jesus Christus vorgestellt mit den Worten, am Anfang war das Wort und das Wort war Gott und das Wort war bei Gott. Und dann wird dieses Wort Fleisch. Lukas schreibt über Gott, der ein kleines Kind wird. Findet es genial, wie Gott sich hineinbegibt in einen Menschen und möchte das betonen. Markus schreibt darüber, wie der König kommt auf diese Welt und selbst Menschen von weit, weit herkommen, um diesem König Ehre zu geben. Und Johannes schreibt, wie genial es ist, wenn das Wort Gottes hierher persönlich zu den Menschen auf die Erde kommt. Wort ist was ganz Wichtiges in der Bibel. Wenn Gott redet, dann sind es eben nicht nur bloße Worte. Dann macht es einen richtigen Unterschied. Vielleicht muss man darüber mal nachdenken, bevor man dann anfängt nachzudenken, darüber, was es denn bedeutet, wenn wir reden. Vielleicht macht es ja auch einen Unterschied. Vielleicht sind es ja nicht nur bloße Worte, die man hinterher wegwischen kann und sagen, war ja nichts Großes. Ist mir halt so rausgerutscht. Meine Taten sagen ja was ganz anderes. Vielleicht sollten wir viel mehr darüber nachdenken, was unsere Worte tun. Mit diesen Vorgedanken schauen wir in diesen Epheser-Text rein. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen, schreibt Paulus hier an die Gemeinde in Ephesus und auch an uns mitten rein in diesen Text, der ja angefangen hatte mit der Tatsache, dass wir in Christus doch anders sind. Sei ein lebendiger Fisch, haben wir vorgesungen, schwimme doch gegen den Strom, da war die Idee drin. Das muss sich doch bemerkbar machen, wenn ich glaube. Das sollte doch einen Unterschied machen, ganz praktisch, wenn man mein Leben anschaut und vielleicht eben nicht nur in dem, was man sieht, sondern auch in dem, was man hört von mir. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen, steht in der neuen Genfer Übersetzung, die ich euch abgedruckt habe. Wenn man mal die etwas sehr texttreuere Elberfelder aufschlägt, da steht da, kein faules Wort darf über eure Lippen kommen, wobei das im heutigen Sprachgebrauch schon schwierig ist, weil faul heißt ja nichts tun, ja. Also eigentlich müsste im heutigen Sprachgebrauch da faulig stehen. Das ist so ein bisschen auch der Gedanke, der in dem Wort drin steht. Das ist nämlich ein sehr bildhaftes Wort, das der Paulus hier verwendet. Das taucht im Neuen Testament nicht arg oft auf, ein paar Mal, bei Jesus hauptsächlich. Im Lukas im Kapitel 6, Matthäus 7 und dann auch in Matthäus 12 taucht es regelmäßig auf, wenn Jesus das Bild vom Feigenbaum verwendet und von schlechten Früchten redet. Dann benutzt er dieses Wort, um schlechte Früchte zu beschreiben. In Matthäus 13 benutzt das mal in einem anderen Zusammenhang, da redet er über ungenießbare Fische und benutzt das gleiche Wort. Im Grunde genommen ist es ein sehr bildhaftes Wort, das beschreibt, was Leckeres zu essen, was, wo einem wahrscheinlich auch schon das Wasser im Mund zusammenläuft, wo man sich so richtig drauf freut, na, wo man dann herzhaft zubeißt und in dem Moment, wo man reinbeißt, wahrscheinlich angewidert das Gesicht verzieht, wenn man feststellt, das ist absolut ungenießbar. Mit dem kann man überhaupt nichts anfangen. Das kann man nur noch wegwerfen. Das ist vielleicht so schon gesundheitsschädlich. Also gerade bei Fischen, ne, wenn Jesus über Fische redet, da gibt es ja dann mit Fischvergiftung und alles Mögliche. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, oder vielleicht habt ihr auch schon mal gemacht hier, Früchte hier, wenn die dann reif sind, ne, und dann beißt man rein und stellt fest, das war jetzt ein Fehler. Das sah von außen gut aus, aber innen drin ist das furchtbar. Das ist das Wort, das Paulus hier beschreibt, um zu sagen, wie unser Reden nicht sein soll. Und ihr merkt wieder, da geht es auch ganz viel um äußere Erscheinungen und das, was tatsächlich dahinter steckt. Da geht es wieder ganz viel um das, was er vorher gesagt hat. Zieht doch die neuen Kleider an, ihr seid doch erlöst. Jesus hat doch neues Leben geschaffen. Das ist das, was außen drauf steht auf der Verpackung. Ihr kommt mit dem Anspruch und sagt, ich bin ein Nachfolger Jesu. Glaube am Montag ist mein Motto. Glaube in der Familie will ich leben. Das ist der Anspruch von außen. Was kommt, was steht dahinter? Was kommt als nächstes? Was passiert, wenn sich jemand darauf einlässt? Ist es echt? Oder muss da auch jeder das Gesicht verziehen? Es geht um Dinge, die von schlechter Qualität sind. Es geht um wertlose Dinge. Und dann eben im Gegenzug, denn das ist ja das, was Paulus verurteilt, um die Tatsache, dass was ich sage, das soll Wert haben. Kein faules Gerede, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Und um das vielleicht noch genauer zu erklären, schreibt dann Paulus im Vers 31, was er sich da so genau drunter vorstellt. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn. Oh, und spätestens da müsste uns jetzt was auffallen, denn über Zorn haben wir letzte Woche geredet. Da hat Paulus ein paar Verse drüber vorher sich auch ausgiebig über den Zorn ausgelassen. Wir haben festgestellt, dass Zorn eine Emotion ist, die durchaus menschlich ist, die auch völlig in Ordnung ist in manchen Situationen, aber die entscheidende Frage darin besteht, was ich dann mache, wenn ich zornig bin. Wenn ihr zornig seid, sündigt nicht, hat Paulus uns geschrieben. Und wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie wir auch berechtigten Zorn dann so leben können, dass wir trotzdem ein Zeugnis sind für Jesus, dass wir nicht sündigen, dass wir im Gegenteil einander aufbauen. Darüber haben wir letztes Mal geredet. Und jetzt ein paar Verse später scheint Paulus jetzt doch den Zorn ganz auszuschließen. Hier geht es ums Reden, um Worte, um das, was in meinem Mund nichts verloren hat. Und damit sind wir eigentlich, bezogen auf den Zorn, wieder drin in dieser Frage, wie gehe ich denn um mit meinem Zorn? Zorn ist eine menschliche Emotion, ist auch Teil von dem, wie Gott mich geschaffen hat. Mein Umgang damit ist nicht unbedingt das. Und in meinem Reden, sagt Paulus, hat der Zorn nichts verloren. Es geht wieder die Frage, ich bin zornig, was passiert dann? Ganz oft macht es sich am allerersten über das Reden bemerkbar. Ne? Da sprudelt es dann so richtig raus. Da kommt dann auch viel raus, was ich hinterher eigentlich gerne ungeschehen machen würde. Ne? Wäre doch schön, wenn es für das Reden auch so etwas wie ein Radiergummi gäbe. Ne? Wo man hinterher, wenn man das gesagt hat, dann doch nochmal zurückgehen könnte und das ausradieren, was man gerade eben gesagt hat. Dummerweise gibt's sowas nicht. Und das ist oft das Erste, wo es dran hängt, dann wenn ich zornig bin. Zorn ist menschlich in Ordnung. In meinem Reden hat Zorn nichts verloren. Vielleicht heißt es auch, dass bevor ich den Mund aufmache, wenn ich zornig bin, ich dreimal nachdenke. Und dann eben mein Reden anfängt aus dieser Überlegung und aus dem Kontakt schon mit Gott heraus, bestimmt durch den Heiligen Geist, und der Zorn da keinen Platz mehr hat. Wütendes Geschrei macht Paulus weiter. Verleumderisches Reden, genauso wie irgendeine andere Form von Bosheit. Mit anderen Worten, alles, was mit diesem Außenanspruch, ich bin doch ein Kind Gottes, nicht vereinbar ist. Das darf man nicht nur nicht sehen an mir, sondern das darf man auch nicht hören. Das wäre wertlos. Was ich sage, soll Wert haben, steckt dahinter als Grundgedanke. Und da muss ich mir natürlich die Frage stellen, wie bekommt denn das, was ich sage, einen Wert? Vielleicht lässt sich das ja feststellen anhand von dem, wie Paulus weitermacht. Vielmehr, sagt er nämlich, soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Ich bin mir sicher, dass die Übersetzer der neuen Genfer Übersetzung, genauso wie von vielen anderen deutschen Übersetzungen, echt Schwierigkeiten hatten mit dem Satz. Das ist nämlich echt verschachtelt, was Paulus hier im Griechischen schreibt. Ganz direkt übersetzt, das ist dann aber furchtbares Deutsch, ne, heißt es sowas wie, eure Worte sollen sein gut zum Aufbau dessen, was gebraucht wird, sodass die Zuhörer Gnade erfahren. Das ist zwar furchtbares Deutsch, aber es ist ein Gedanken wert. Gut zum Aufbau dessen, was gebraucht wird, so dass die Zuhörer Gnade bekommen. Was ich sage, soll aufbauen. Und da sind wir mittendrin in ganz, ganz vielen Stellen des Neuen Testaments, wo Paulus immer wieder beschreibt, dass eine der wichtigsten Funktionen der Gemeinschaft, die wir als Kinder Gottes in der Gemeinde haben, ist, einander aufzubauen, einander zu ermutigen. Wenn wir das ganze Feld zum Beispiel der Geistesgaben anschauen, und da gibt es ja viele davon, die mit Worten zu tun haben, ne? Wenn es um prophetische Rede geht, wenn es um Worte der Weisheit geht, wenn es um Worte der Erkenntnis geht, dann sagt Paulus ganz wichtig ist, also alles, was da gesagt wird, soll aufbauend und ermutigend sein. Ich muss leider auch aus eigener Erfahrung sagen, dass das automatisch ganz viele angebliche Worte der Erkenntnis, der Weisheit oder der Prophetie, die ich schon gehört habe, ausschließt. Denn die waren nicht aufbauend und ermutigend. Das ist nicht das, was Gott reden möchte in seine Gemeinde hinein. Gott stellt sich vor, dass wenn wir miteinander reden, dass der andere, der mit mir redet, hinterher weggeht und sagt, das hat mir geholfen. Dass er sagt, jetzt habe ich neuen Glaubensmut. Dass vielleicht gerade in schwierigen Situationen, auch da, wo Zorn vielleicht da ist, berechtigterweise da ist, dass das, was ich dann sage, zur Lösung der Situation beiträgt und sie nicht noch schlimmer macht. Und vielleicht gibt es Momente, wo mir jetzt gar nicht so furchtbar viel Intelligentes einfällt in dem Moment, was ich jetzt so furchtbar aufbauend sagen kann. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, was ich sagen kann in dem Moment. Das erste, das wäre, das bleiben wir zurück ins Buch der Sprüche und sagen einfach, vielleicht sage ich dann einfach nichts. Das ist manchmal aufbauender als das, was ich sagen könnte. Ja? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, ist kein deutsches Sprichwort, sondern ein Vers aus dem Buch der Sprüche. Ja? Und dann muss ich mir überlegen, wie oft ich vielleicht besser geschwiegen hätte. Wie oft es vielleicht sinnvoller wäre, auch im Umgang miteinander, wenn ich mehr, wie es die Bibel sagt, mit den Weinenden weinen würde und mit den Trauernden trauern. Statt da was zu sagen, was vielleicht gut gemeint war, aber in dem Moment mehr Schaden angerichtet hat, als es eigentlich Gutes gebracht hat. Wenn ich nichts Aufbauendes zu sagen habe, ist es vielleicht manchmal besser, nichts zu sagen in dem Moment. Das ist die eine Möglichkeit. Aber ich gebe zu, die ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend in dem Moment. Da gibt es ja noch eine zweite Möglichkeit. Und damit sind wir wieder mittendrin. Wie war das gerade? Es gibt da zum Beispiel diesen ganzen Bereich der Geistesgaben. Da möchte Gott reden, um aufzubauen. Vielleicht sollte ich einfach sagen in dem Moment, Heiliger Geist, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sagen könnte, was gut wäre. Gut, dass du in mir wohnst. Wie schön wäre es, wenn du mir jetzt die richtigen Worte geben würdest. Ich habe sie nämlich nicht. Vielleicht muss ich manchmal einfach das erkennen, dass ich da begrenzt bin und gleichzeitig erkennen, dass in mir einer wohnt, der unbegrenzt ist und der aufbauen, ermutigen möchte. Vielleicht wäre das genau ein Moment, um zu sagen, jetzt könnte Gott mich doch gebrauchen. Heiliger Geist, komm, rede du zu mir. Hilf mir jetzt, den anderen aufzubauen. Gut zum Aufbau dessen, was gebraucht wird. Und dann fand ich auch den Schluss ganz interessant, so dass die Zuhörer Gnade bekommen. Die moderne Übersetzung übersetzt, dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und das ist inhaltlich schon richtig, aber es ist interessant, weil das Wort Gnade macht mich als Christ halt doch immer stutzig. Na? Das bringt ja nochmal ganz andere Assoziationen mit raus, als wenn ich nur höre, das wird den anderen gut tun. Gnade ist was, was ich normalerweise von Gott erfahre. Das bringe ich gar nicht so arg in Verbindung mit dem normalerweise, was ich tue. Interessant zu sehen, dass Paulus genau dieses Wort hier gebraucht, wenn er darüber redet, was das, was ich rede, bei anderen auslösen könnte. Stell dir vor, die könnten neu Gottes Gnade erfahren durch das, was ich sage. Das wäre doch genial. Überleg mal, was passieren würde, wenn wir miteinander reden und wir weggehen und nicht noch mehr im Streit sind vielleicht wie vorher. Nicht noch mehr ungelöste Konflikte miteinander rumtragen wie vorher, sauer sind aufeinander oder was immer, oder einfach nur unbefriedigt von dem, was geredet wurde, sondern wenn wir reden würden miteinander und weggehen könnten und sagen, Mann, ich habe gerade in diesem Gespräch neu die Gnade Gottes erlebt. Das wäre doch wunderbar. Heiliger Geist, gebrauche mich dazu. Lass deine Gnade gerade durch meine Worte fließen. Vielleicht ist es auch interessant, da nochmal zu sehen, Gnade bedeutet ja ganz wörtlich unverdiente Zuwendung. Das ist das, was ich bei Gott erlebe, wenn ich Gnade bekomme. Ne? Dass Jesus Christus für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist, das ist Gnade im Sinn von unverdient. Ich habe da nichts gemacht, was das irgendwie rechtfertigen würde. Im Gegenteil, ich habe alles falsch gemacht. Und Gott sagt, ich habe dich lieb, auch wenn du es nicht verdient hast. So lieb, dass ich meinen Sohn für dich ans Kreuz schick. Das ist Gnade, unverdiente Zuwendung. Und vielleicht kann man auch diesen Gedanken, dieses Verständnis mit hineinnehmen in diesen Satz. Zum Aufbau dessen, was gebraucht wird, so dass die Zuhörer Gnade bekommen, erinnert mich vielleicht auch daran, dass all die aufbauenden guten Worte der andere vielleicht gar nicht unbedingt verdient hat in dem Moment. Über Zorn haben wir vorher und letztes Mal ganz ausführlich geredet. Und vielleicht ist es ja berechtigt in dem Moment, dass ich sauer bin. Vielleicht hat er mich ja wirklich verletzt, der andere. Vielleicht hat er jetzt wirklich nach dem, was er getan hat, eigentlich alles verdient, außer ein gutes und aufbauendes Wort. Ja? Vielleicht müsste man dem mal auch so richtig die Meinung geigen. Ja, vielleicht wird es ja auch was ändern in seinem Leben. Ja? Gnade heißt unverdiente Zuwendung. Und vielleicht ist genau das, was Gott in seinem Leben auslösen möchte im Moment, was dadurch passiert, dass er überrascht wird, dadurch, dass jetzt eben nicht die Standpauke kommt, sondern unverdiente Zuwendung, ein aufbauendes, ein ermutigendes Wort. Sicher nicht ermutigend im Sinn, mach weiter so, ja? Das wäre ja schlecht in dem Moment. Aber was das ihn hinweist auf die Gnade Gottes und das, was Gott in seinem Leben Gutes tun möchte. Stell dir vor, wenn wir anfangen, so miteinander umzugehen. Und auch hier hat der Paulus noch einen ganzen Vers dazu, der das nochmal näher erläutert, wie dieses Aufbauende aussehen könnte. Vers 32. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ich glaube, über freundlich muss man gar nicht viel sagen an dieser Stelle. Das kommt, glaube ich, ganz klar raus. Was ich wichtig finde, ist dieses Wort, sei mitfühlend. Vielleicht gerade in dem Moment, wo es eigentlich eher im Konflikt ans Miteinanderreden geht. Vielleicht ist es gerade der Moment, wo Gott mich neu herausfordert, zunächst einmal auch zu fragen, was denn der andere fühlt. Was ihn wohl dazu, das zu tun, was er getan hat. Was ihn vielleicht auch dazu gebracht hat, mich zu verletzen. Vielleicht ihn mehr zu verstehen, als ihm nur zu antworten in diesem Moment. Seid mitfühlend. Und dann natürlich ganz wichtig, und ich weiß, als Christen sagen wir da immer, wissen wir doch. Haben wir schon so oft gehört. Aber vielleicht kann man das einfach gar nicht oft genug hören. Und vergebt einander. So wie euch Gott durch Christus vergeben hat. Und nein, dieser letzte Satzteil ist nicht nur ein Trick des Paulus, um immer mal wieder das Evangelium einzubauen, sondern es ist eine der stärksten Herausforderungen überhaupt. Denn Paulus sagt nicht bloß, vergebt euch irgendwie, naja, schwamm drüber halt, ja, sondern vergebt euch so, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Das kann man ja eigentlich fast gar nicht in dem Maß. Aber wir können es uns als Ziel setzen miteinander. Da steckt ein ganz, ganz hoher Anspruch drin. Da steckt eine Vergebung drin, die tiefer nicht sein kann. Und erinnert euch, wir haben beim Abendmahl letztes Mal die Verse gelesen aus dem Psalm, wie Gott uns vergibt, dass er unsere Sünde so weit von uns wegtut, wie der Osten vom Westen ist und so. Ne? Vergebt einander so, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Das steckt da mit drin. Oh Mann, da brauchen wir alle noch ganz, ganz viel Arbeit. Gut, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Wobei mit wir schon eigentlich beim nächsten Sinn, was der Paulus gesagt hat, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Jetzt wird es ja richtig heftig. Stell dir vor, ich kann was sagen, was den Heiligen Geist traurig macht. Das ist mir oft gar nicht so bewusst. Ich sage das halt so dahin. Ich nehme hinterher wahr und das tut mir dann auch oft leid, dass es den anderen traurig macht. Aber vielleicht, wenn ich in dem Moment gewusst hätte schon, dass es den Heiligen Geist traurig macht, was ich sage. Vielleicht hätte es mich viel mehr dazu gebracht, meine große Klappe zu halten. Ein bisschen nachdenken über das, was es bedeutet, den Heiligen Geist zu betrüben. Jesus selber redet ja mal darüber in noch viel stärkeren Worten, als er über die Sünde gegen den Heiligen Geist redet, von der Jesus sagt, das sei die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann. Ein recht komplizierter Text mit dem Hintergrund, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sich immer wieder gegen Jesus gewendet haben, kamen und sehen, wie Jesus Dämonen austreibt und rumgehen und es irgendwie versuchen, jetzt zu begründen, warum dieser Mann, ihr Gegner, warum der nicht von Gott sein kann, obwohl er offensichtlich solche Wunder tut. Und ihre Erklärung etwas einfach gestrickt dafür ist, der ist selber von Dämonen besessen. Vielleicht ist er sogar mit dem Obersten der Dämonen im Bund und deswegen müssen die auf ihn hören. Das ist ja praktisch ihr Chef in der ganzen Geschichte. In diesem Zusammenhang redet dann Jesus über die Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben kann. Das ist ein Thema, das immer wieder interessant ist, weil ich immer wieder Christen begegne, die in der ständigen Angst leben, dass sie irgendwann mal aus Versehen diese etwas undefinierbare Sünde gegen den Heiligen Geist begehen könnten und sich damit in eine Situation bringen könnten, die dann nicht mehr vergeben werden kann. Das wäre ja schrecklich. Es ist wichtig zu verstehen, worüber Jesus redet in diesem Moment. Er begegnet hier Menschen, die, und das muss man ganz ehrlich sagen, wenn du die anschaust, wer die Schriftgelehrten und Pharisäer sind, was sie schon alles gemacht haben, durchgemacht haben mit Jesus, die unglaubliche Schriftkenntnis, die sie haben auch, es führt keinen Weg vorbei. Diese Menschen, die wissen ganz genau, wer Jesus ist. Das ist eine Tatsache. Und das Große und Schreckliche ist, dass sie ihn, auf den sie eigentlich vorgeben, seit so lange gewartet zu haben, dass sie ihn trotzdem ablehnen, weil er eben so viel anders ist, wie das, was sie sich eigentlich vorgestellt hatten unter dem. Ne? Also der Messias ist ja ihre große Sehnsucht, dass er endlich kommt. Und die können auch eins und eins zusammenzählen. Ja? Und wenn ein Zolleinnehmer wie Matthäus das fertigbringt, ein ganzes Buch drüber zu schreiben, über das Leben dieses Jesus, wo er ständig begründen kann und schaut, da passiert genau das, was im Alten Testament vorausgesagt wurde, dann kann es ein ausgebildeter Theologe, der so ziemlich das ganze Alte Testament auswendig zitieren kann, dann kann der das erst recht. Diese Menschen haben verstanden, wer Jesus ist, aber er passt nicht in ihr Schema. Und deswegen lehnen sie ihn nicht nur ab, sondern sie machen an dieser Stelle, sie gehen noch viel weiter. Sie nehmen das, was so deutlich von Gott kommt und sagen, es kommt in Wirklichkeit vom Teufel. Und da sagt Jesus, da ist eigentlich alles verloren. Was willst du da noch machen? Wenn jemand Gott selbst ablehnt und sagt, das ist der Teufel, da kann man nichts mehr tun. Das ist das, worum es geht, wenn Jesus über die Sünde gegen den Heiligen Geist redet. Und im Grunde genommen steckt ein ähnlicher Gedanke hier auch drin, wenn auch nicht so stark. Tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Wir haben gerade darüber gehört in den Versen vorher, was Jesus getan hat, dass er uns neues Leben geschenkt hat, dass wir neue Kleider anziehen sollen, dass unser Leben jetzt einfach anders aussehen soll. Und vielleicht müssen wir an dieser Stelle einfach nochmal darüber nachdenken, wer bin ich denn jetzt mit meinen neuen Kleidern? Müssen es nochmal, und wenn es nur in Kürze ist, in unserem Kopf zusammenfassen. Ich bin jetzt jemand anderes, als ich vorher war, in Gottes Augen auf jeden Fall. Ich bin Gottes Kind und mit diesem Anspruch trete ich auf und darf ich auftreten in Jesus Christus. Ich bin ein Erbe von Gottes Herrlichkeit. Mit diesem Anspruch darf ich auftreten durch Jesus Christus und seine Gnade. Aber vielmehr noch, Gottes Herrlichkeit wohnt in mir durch seinen Heiligen Geist. Das ist eine feste Zusage an jedes Kind Gottes, dass Gott durch seinen Heiligen Geist in uns Wohnung nimmt und uns zu seinen Kindern macht. Mit diesem Anspruch trete ich auf. Paulus erinnert uns dran. Schaut doch, der Heilige Geist ist das Siegel, den Gott euch aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Und auch wenn das nicht hier mit den eigenen Augen sichtbar ist, so ist es der Anspruch, mit dem ich auftrete. Gott hat mir sein Siegel aufgedrückt. Ich bin in seinen Augen etwas Besonderes. Paulus und viele andere Briefeschreiber des Neuen Testaments können sich rausnehmen, Leute wie mich anzureden in ihren Briefen als Heilige in Jesus Christus. Nicht, weil ich so toll und so heilig wäre, sondern weil Jesus Christus mich dazu macht. All das bin ich. Und jetzt stell dir vor, jetzt mache ich den Mund auf. Und das, was da rauskommt, das hat absolut gar nichts mit dem zu tun, mit diesem Anspruch, mit dem ich auftrete, mit diesem Bild, das da drin steckt, mit dieser Heiligkeit, mit diesem Siegel Gottes, das auf mir ist. Was da rauskommt, ist nicht das, was ich erwarten müsste von einem Kind Gottes, sondern was völlig anderes. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Heilige Geist da betrübt ist? Und vielleicht müsste ich lernen, einfach mehr durchs Leben zu gehen, auch in diesem Bewusstsein, wer ich bin. In diesem Bewusstsein, das unglaublich viel Freude auslöst. In diesem Bewusstsein, das unglaublich glaubensstärkend ist, aber das gleichzeitig auch einen Anspruch Gottes an mich heranträgt. Zieh die neuen Kleider an, heißt mit anderen Worten, leb doch jetzt bitte auch so, wie der du bist in Jesus Christus. Oder hier ganz konkret bezogen auf die Worte, rede doch jetzt auch so, wie so ein Kind Gottes, erlöst und erkauft durch Jesu Blut, Erbe der Herrlichkeit und versiegelt durch den Heiligen Geist, wie so jemand redet. Und das macht mich sehr nachdenklich. Und da fallen mir so viele Momente ein, wo ich was ganz anderes gesagt habe. Wie soll ich das nur schaffen? Wie soll ich diesem Anspruch überhaupt nur genügen? Vielleicht ist es so gut und wichtig zu sehen, dass eben da auch die Erinnerung drin steckt. Moment mal, der Heilige Geist wohnt doch in mir. Er ist doch da. Und Gottes Anspruch an mich, groß wie er scheinen mag, ist nicht ein Anspruch, allein und ohne fremde Hilfe so zu werden, sondern ist Gottes Anspruch, mit der Hilfe seines Heiligen Geistes, der in mir wohnt, der mich verändern möchte, und damit sind wir wieder beim Aufbauen, mit der Hilfe meiner Geschwister in einer Gemeinschaft, wo wir uns gegenseitig aufbauen und miteinander im Glauben wachsen, immer mehr in diese Rolle hineinzuwachsen und immer mehr so zu leben, zu handeln und auch zu reden, wie es eines Kindes Gottes würdig ist. Das ist Gottes Herausforderung an mich. Und da, wo ich es allein nicht schaffe, und das ist einfach so, dass es in ganz vielen Bereichen so ist, da wirkt er in mir, wenn ich ihn lasse. Und da stellt er mir Menschen zur Seite, die mich aufbauen können und mir helfen können, dass wir miteinander in das hineinwachsen. Worte sind nicht unwichtig. Sind nicht nur was, was man einfach hinwegwischen kann. Sind was, aus dem ganz, mit dem ganz viel, ganz, ganz schnell kaputt gehen kann. Aber können auch, und da ist uns Gott selbst das allerbeste Beispiel, können was Wunderbares sein, durch das ganz, ganz viel Neues, Wunderbares, Glaubensstärkendes entstehen kann, wenn sein Heiliger Geist darin wohnt. Lasst uns gemeinsam mit seiner Hilfe darauf hinarbeiten, dass das die Art von Worten ist, die aus unserem Mund kommt. Wir beten, Heiliger Geist, hilf uns dabei. Du siehst, wie oft wir so schnell unsere Klappe aufreißen. Du siehst, wie oft wir gerne diesen Radiergummi hätten, mit dem wir ungeschehen machen könnten, was wir so schnell gesagt haben. Du siehst, wie schwer es oft uns fällt, die richtigen, wertvollen Worte zu finden, die was aufbauen und nicht was einreißen. Wie gut zu wissen, dass du bei uns bist. Heiliger Geist, wirke in uns veränder du uns. Und fang mit dem an, wie wir reden, weil das oft das Erste ist, was andere von uns wahrnehmen. Komm du und berühre du uns. Amen. Mit diesen